Warum stirbt Jesus für mich? Wir sind im Markus-Evangelium, nicht nur in der letzten Lebenswoche, sondern eigentlich bereits in den letzten 24 Stunden von vor der Kreuzigung. Und ich habe in meiner Predigt vor 3 Wochen war das, glaube ich, schon, also vor meinen Ferien, habe ich auch darüber gepredigt, warum stirbt Jesus für mich? Und es geht natürlich bei der Frage um das Kreuz. Und wir haben damals schon festgehalten, das Kreuz ist zentral, aber nicht selbstverständlich. Das, was für uns vielleicht so ganz einfach ist, ja, Jesus stirbt für meine Sünden, das ist nicht selbstverständlich. Es ist schon deswegen nicht selbstverständlich, weil wir ja merken, als wir, wenn wir das Markus-Evangelium lesen, wenn wir den Lebensbericht von Jesus lesen, dass die Jünger es nicht verstanden haben, dass sie bis zum Ende hin nicht begriffen haben, was da vor sich geht. Und dieser Vers aus 1. Korinther 1, Vers 22 bis 23, der bringt das zum Ausdruck, dass zur Zeit von Paulus und von Jesus das nicht selbstverständlich war. Die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente. Wir jedoch verkündigen Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Und wir sagen, das ist Gottes Weisheit. Wir singen in Liedern davon, dass Jesus für uns gestorben ist. Aber warum stirbt er für uns? Dieser Frage möchte ich in mehreren Predigten nachgehen. Und natürlich, indem wir auf die Art und Weise, dass wir den Weg mit Jesus mitgehen. Und wir haben in der letzten Predigt gesehen, da gibt es Juden, die haben was gegen Jesus. Die haben Angst vor ihm. Die sind neidisch auf ihn. Pilatus merkt es sogar später selber. Es gibt eine Kette von menschlicher Verantwortung, die Jesus letztlich ans Kreuz bringt. Judas, die Schriftgelehrten und Pharisäer, die bereit sind, Jesus ans Kreuz auszuliefern, die nach einer Gelegenheit suchen, Jesus zu verhaften und ihn zu beseitigen. Judas, der wahrscheinlich aus Habgier, aus Geldgier bereit ist, Jesus zu verraten und der ihn dann mit einem Kuss verrät. Die Juden, die ihren Schlägertrupp schicken, um ihn zu verhaften. Die ihn letztlich auch verurteilen und zu Pilatus bringen. Pilatus, der römische Statthalter, der Jesus letztlich zum Tod verurteilt und dann den Soldaten übergibt. Es gibt diese Kette der menschlichen Verantwortung. Aber es gibt noch eine andere Linie und das ist Gottes Souveränität, Gottes Wille. Jesus selbst spricht davon, dass die Schrift sich erfüllen muss und bezieht Texte aus dem Alten Testament auf sein Leben. Er sagt, das ist schon lange angekündigt. Jesaja 53, 700 Jahre bevor Jesus auf die Welt gekommen ist, ist die Rede von dem, was Jesus erleidet. Die Schrift soll sich erfüllen, sagt Jesus. Und er ringt mit Gott im Gebet, soll ich diesen Kelch wirklich trinken? Wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und letztlich wird er verhaftet, findet es statt. Der Vater will es. Lesen im Markus-Evangelium immer wieder von einem Müssen. Jesus muss sterben. Warum muss er sterben? Am Ende des letzten Gottesdienstes habe ich die Frage gestellt, warum muss Jesus sterben? Weil Gott es will. Weil der Vater es will. Das ist die zweite Linie, die wir finden, wenn wir darüber nachdenken. Und das wird sich auch heute nochmal bestätigen. Warum muss Jesus sterben? Weil die Menschen ihn ans Kreuz genagelt haben. Aber Jesus sagt mal, ich gebe mein Leben. Niemand nimmt mein Leben von mir. Und ich möchte mit diesen Predigten uns herausfordern, diesen Weg von Jesus mitzugehen. Warum muss Jesus sterben? Weil Gott das will. Warum will Gott das so? Weil er uns liebt. Ich weiß, dass damit die Frage noch nicht ganz beantwortet ist und ich werde sie in dieser Predigt auch nicht ganz beantworten. Aber wer die Liebe Jesu Gottes verstehen will, der muss ans Kreuz schauen. Wir lesen im 1. Johannesbrief, und Gottes Liebe zu uns ist darin sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Keine Liebe Gottes ohne das Kreuz. Warum stirbt Jesus für mich? Wir gehen einen Schritt weiter in der Lebensgeschichte von Jesus. Jesus ist verhaftet worden. Die Jünger haben sich verabschiedet. Sie sind weggelaufen. Jesus wird zum Hohenpriester gebracht, wo auch alle führenden Priester und alle Ältesten und Schriftgelehrten zusammenkamen. Petrus folgte Jesus in einiger Entfernung bis in den Innenhof des hohenpriesterlichen Palastes. Dort setzte er sich zu den Dienern und wärmte sich am Feuer. Die führenden Priester und der gesamte Hohe Rat suchten nun nach einer Zeugenaussage gegen Jesus, die es rechtfertigen würde, ihn zum Tod zu verurteilen. Doch sie konnten nichts finden. Viele brachten zwar falsche Anschuldigungen gegen ihn vor, aber ihre Aussagen stimmten nicht überein. Einige falsche Zeugen, die gegen ihn auftraten, behaupteten, wir haben ihn sagen hören, ich werde diesen Tempel, der von Menschenhand erbaut wurde, niederreißen und in 3 Tagen einen anderen errichten, der nicht von Menschenhand erbaut ist. Doch auch in diesem Fall stimmten die Aussagen der Zeugen nicht überein. Da erhob sich der hohe Priester, trat in die Mitte und fragte Jesus, hast du darauf nichts zu sagen? Wie stellst du dich zu dem, was diese Leute gegen dich vorbringen? Aber Jesus schwieg und gab keine Antwort. Der hohe Priester wandte sich noch einmal an ihn und fragte, bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten? Ich bin es, erwiderte Jesus. Und ihr werdet den Menschensohn an der rechten Seite des Allmächtigen sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Da zerriss der hohe Priester vor Empörung sein Gewand und rief, wozu brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt die Gotteslästerung gehört. Was ist eure Meinung? Alle erklärten, er sei schuldig und müsse sterben. Einige begannen, Jesus anzuspucken. Sie verhüllten ihm das Gesicht, schlugen ihn mit Fäusten und sagten, du bist doch ein Prophet. Sag uns, wer es war. Auch die Diener des Hohen Rates schlugen ihn. Warum stirbt Jesus für mich? Die Frage wird in diesem Text nicht ausführlich beantwortet und ich werde sie eben in mehreren Predigten beantworten. Aber wir merken auch hier, es trifft das ein, was Jesus gesagt hat. Jesus selbst hat davon gesprochen, dass er den hohen Priestern ausgeliefert wird. Jesus selbst hat angekündigt, dass wenn er nach Jerusalem kommt, dass er dann verraten wird. Jesus selbst hat angekündigt, dass er alleine ist, dass er angeklagt wird, dass er zum Tode verurteilt wird und dass er den Römern ausgeliefert wird. Und genau das geschieht jetzt. Das, was Jesus gesagt hat, trifft ein. Scheinbar erhält Jesus einen ordentlichen Prozess. Scheinbar. Denn jedes Mal, Jesus erhält ja mehrere Prozesse, jedes Mal scheint so irgendwie vordergründig das Recht gewahrt zu sein, aber es wird jedes Mal deutlich, eigentlich gibt es keinen Grund, Jesus zu verurteilen. Wir lesen, die führenden Priester und der gesamte Hohe Rat suchten nun nach einer Zeugenaussage gegen Jesus, die es rechtfertigen würde, ihn zum Tod zu verurteilen. Doch sie konnten nichts finden. Es werden Zeugen aufgerufen, Zeugenaussagen aufgenommen. Der Hohe Rat war ja das religiöse Führungsgremium der damaligen Zeit und dem römischen Statthalter unterstellt. Sie konnten nicht selber ein Todesurteil ausführen, sondern das mussten die Römer machen. Aller Wahrscheinlichkeit nach hatten die Juden eben nicht das Recht, die letzte Strafe in Jerusalem auszuführen. Und deswegen suchen sie nach einem wasserdichten Grund, warum sie Jesus ausliefern können, warum er sterben soll. Wir haben oft darüber geredet in dieser Predigtreihe durch das Markus-Evangelium, dass sie schon lange in Markus 3 beschlossen haben, ihn zu töten. In Markus 11, wo er im Tempel aufgeräumt hat, wird es wieder erwähnt. Und jetzt sitzen sie da und konstruieren einen Fall. Zeugen werden aufgerufen, falsche Anschuldigungen vorgebracht, aber keine stimmigen Aussagen gefunden. Falsche Zeugen treten auf und behaupten, wir haben ihn sagen hören, ich werde diesen Tempel, der von Menschenhand erbaut wurde, niederreißen und in 3 Tagen einen anderen errichten, der nicht von Menschenhand erbaut ist. Doch auch in diesem Fall stimmten die Aussagen der Zeugen nicht überein. Wir wissen, dass der Tempel wichtig war für das Judentum. Das war Gottes Tempel. Das war der Ort, wo geopfert wurde. Und wir wissen, dass Jesus das Tempelleben kritisiert hat. Aber tatsächlich, er hat nie gesagt, ich werde diesen Tempel niederreißen. Sondern er hat davon gesprochen, dass der Tempel zerstört wird. Und dort, wo er davon gesprochen hat, dass ein neuer Tempel entsteht, da spricht er von sich in seinem Körper. Irgendwas Wahres ist da dran, aber sie kriegen es nicht zustande, eine triftige Zeugenaussage, 2 triftige Zeugenaussagen. Denn gemäß dem Alten Testament braucht es ja 2 oder 3 Zeugen, die übereinstimmen. Wir merken, Jesus ist eigentlich unschuldig. Und deswegen geht's weiter. Bist du der Messias? Bist du der König, auf den wir warten? Fragt der hohe Priester Jesus. Und Sandra Deck hat mir gestern angeboten, dass sie eine Krone mitbringen kann. In der Dekoration hier steht eine Krone, das finde ich super. Habt ihr es gesehen da drüben? Was hast du gesagt? Eine von Schweden oben aber? Nein. Nein. Der hohe Priester, derjenige, der eigentlich dafür zuständig ist, Gottes Wort zu befolgen, der stellt diese Frage, bist du der Messias? Zunächst fragt er, hörst du, was sie gegen dich vorbringen? Aber er bekommt keine Antwort. Jesus schweigt. Und auch hier wieder erfüllt sich die Schrift, Jesaja 53, er wurde misshandelt, aber er trug es ohne zu klagen. Wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, duldet er alles schweigend, ohne zu klagen. Und dann versucht es der hohe Priester erneut und fragt, bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten? Bist du der Sohn Gottes, meint er natürlich. Er sagt Sohn des Hochgelobten, weil er den Namen Gottes nicht aussprechen will, wie die frommen Juden das getan haben. Er stellt in aller Frömmigkeit eine Frage. Und er bekommt von Jesus die Antwort, ich bin es. Das ganze Markus-Evangelium durch hat Jesus sich dagegen gewehrt, zum König gekürt zu werden. Das ganze Markus-Evangelium, wenn irgendjemand gesagt hat, du bist der Messias, du bist der Christus, sagt Jesus, ja, behalt's für dich, erzähl's nicht weiter. Er konnte es damit nicht aufhalten, dass es weiter erzählt wurde. Aber er hat sich dagegen gewehrt, dass er zur Unzeit zum König gekürt wird. Und jetzt in diesem Gerichtsprozess, jetzt wo es um Leben und Tod geht, jetzt wo es um Wahrheit oder Unwahrheit geht, da sagt er dem hohen Priester ins Gesicht, ich bin es. Und er verbindet es wieder mit 2 alttestamentlichen Bezügen. Und ihr werdet den Menschensohn an der rechten Seite des Allmächtigen sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Psalm 110, Vers 1. Setze dich zu meiner Rechten. Und Daniel 7, der Menschensohn. Das, was Jesus hier macht, ist eigentlich was Neues. Er sagt, ich bin der Messias. Und unter Messias haben die Juden einen König verstanden. Einer, der wieder für ihr Volk sorgt. Ein Nachfahre Davids. Einer, der sie befreit von den Römern. Aber Jesus sagt, ich bin nicht der Messias, so wie ihr es erwartet. Ich bin es. Aber ich bin der göttliche Messias. Ich bin der Menschensohn. In Daniel 7 ist der Menschensohn jemand, der zu Gericht sitzt, der das Amt des Richters innehat und wer auf den Wolken kommt, das ist Gott. Das ist Gott. Und so sagt Jesus nicht, ich bin der politische König, den ihr erwartet, sondern ich bin der ewige König. In diesem Prozess, wo es darum geht, dass sie einen Grund finden, ihn hinzurichten, beantwortet er die Frage, wer bin ich? Ich bin der von Gott Gesalbte. Ich bin der von Gott gesandte Messias. Ich bin der, auf den ihr wartet. Ich bin noch mehr. Ich bin der, der eines Tages zu Gericht sitzen wird. Ihr werdet sehen, den Menschensohn an der rechten Seite des Allmächtigen sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Das gehört zu Jesu Weg zum Kreuz. Dass dort nicht einfach nur ein Mensch stirbt, sondern dass da der Richter der Welt, der Mensch geworden ist, ans Kreuz geht. Ich weiß, dass es das nicht einfacher macht. Aber wenn wir uns nicht einlassen auf das, was Jesus sagt, wo ist dann der Unterschied zwischen uns und den Juden damals? Denn wir merken für die, habe ich vergessen. denn wir merken ja gleich, für den hohen Priester gibt's nur eins: Empörung, Gotteslästerung, Gewand zerreißen. Aber Jesus sagt: Ich bin es. Warum habe ich diese zwei Verse aus Markus 1, Vers 1 und aus Markus 10, Vers 45 nochmal reinkopiert? Markus beginnt ganz am Anfang damit, dass er sagt, dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus sagt, ich bin es. Das ist sein Bekenntnis, was am Anfang von Markus steht. Und wer Jesus für uns ist, diese Frage müssen wir uns immer und immer wieder stellen. Denn daran entscheidet sich, wie wir das Kreuz verstehen, wie wir seinen Tod verstehen. Daran entscheidet sich die Ewigkeit. Jesus sagt selbst von sich, denn auch der Menschensohn, wieder dieser Begriff aus Daniel 7, der auf den Wolken kommt, der zu Gericht sitzt, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Dass das Kreuz so zentral ist für uns als Christen, dass Jesu Tod so eine große Bedeutung hat, ist nicht eine nachträgliche Interpretation der verzweifelten Christen, sondern wurzelt in dem, was Jesus gesagt und getan hat. In seinen Ankündigungen, dass er leiden wird, dass er sterben und auferstehen wird. In seinen Aussagen, dass er den Tod, dass sein Tod eine Bedeutung hat, dass es ein Lösegeld ist für uns. Im Abendmahl. Das ist mein Leib für euch gegeben. Das ist mein Blut für euch vergossen. Das ist der neue Bund in meinem Blut. Schon von Jesus her weist alles auf die Bedeutung des Kreuzes hin. Und wir merken, im Markus-Evangelium selbst geht es ganz oft um die Frage, ja, kann Jesus den jetzt auch heilen? Ja, er kann es. Er kann übers Wasser gehen. Er kann wunderbar predigen. Am Ende steht Jesus alleine in diesem Gerichtssaal vor vielleicht 70, 71 Mitgliedern des Hohen Rates. Und es geht um Leben und Tod. Und genau da wollte Jesus hin. Genau deshalb ist er auf die Erde gekommen. Genau diesen Weg will er gehen. Ich bin es. Und ich bin bereit, diesen Weg zu gehen. Aber zu hören bekommt er von den Juden, du bist ein Gotteslästerer. Die Sache ist klar, du bist ein falscher Lehrer. Wer kann sowas von sich selbst behaupten? Der hohe Priester ist empört, zerreißt sein Gewand. Wozu brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt die Gotteslästerung gehört. Was ist eure Meinung? Alle erklärten, er sei schuldig und müsse sterben. Und wir merken, hier in diesem Gerichtsprozess kommt eigentlich genau das Gleiche zum Ausdruck wie heutzutage. Entweder Jesus ist das, was er von sich sagt. Das ist die eine Option. Entweder er ist der Sohn Gottes, entweder er ist derjenige, auf den das Alte Testament hinweist, entweder er ist derjenige, der für uns stirbt, nach Gottes Willen und Plan, oder er ist Gotteslästerer. Wenn er das ist, was er sagt, dann ist es natürlich keine Gotteslästerung. Dann ist er der hohe Priester, der Gotteslästerer. Ich finde den Kontrast so stark. Jesus sagt, ich bin der Richter der Welt und der jüdische Richter spricht ihn schuldig. Der Richter der Welt steht vor einem menschlichen Gericht. Der, vor dem wir eines Tages stehen müssen, der steht vor den Menschen. Völlig schwach. Überhaupt nicht stark. So gar nicht königlich. Wenn ich diesen Text lese, und vor allem diesen letzten Vers 65, dann werde ich immer an ein Bild erinnert. Weiß nicht, ob das eher so in der deutschen Seele liegt. Kennt ihr dieses Bild? Das ist Weltmeisterschaft 1990 in Italien. Die Deutschen haben sie sogar gewonnen. Und das war so meine Kindheit, oder? Damals war ich, glaube ich, 13 oder 14. Rudi Völler und Frank Rijkaard, oder wie der ausgesprochen wird, ich weiß nicht genau, von Holländern. Und das war, glaube ich, das Achtelfinale. Und ich weiß noch, wie ich das im Fernsehen gesehen habe. Völler bekommt die rote Karte und man rätselt, warum. Und am Ende sieht man in der Zeitlupe, er wird angespuckt. Er wird angespuckt. Er zeigt sogar noch da so in seinen Haaren die Spucke, den Speichel, den Rotz. Und beide kriegen eine rote Karte. Er wird nicht nur einmal, sondern zweimal angespuckt. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist so das Erniedrigste, was wir uns als Menschen gegenseitig antun können wahrscheinlich. Oder eines der erniedrigsten Dinge, dass man uns ins Gesicht spuckt. Und genau das geschieht hier. Einige begannen, Jesus anzuspucken. Sie verhüllten ihm das Gesicht, schlugen ihn mit Fäusten und sagten, du bist doch ein Prophet, sag uns, wer es war. Auch die Diener des Hohen Rates schlugen ihn. Warum stirbt Jesus für uns? Warum stirbt Jesus für mich? In dieser Szene sehen wir einen schwachen Jesus. Einer, der die Wahrheit sagt. Einer, der sich selbst offenbart. Aber einer, der bereit ist, einen Weg zu gehen, den niemand erwartet hat. Einen Weg zu gehen der völligen Ablehnung. Ein Weg zu gehen, der so gar nicht königlich ist. Er setzt sich die Krone auf und wird ausgelacht. Er setzt sich die Krone auf und wird angespuckt. Und wir merken wieder, wie hier beides zusammenkommt. Die menschliche Verantwortung und die Entscheidung Gottes, einen Weg zu gehen, den wir nicht für möglich hielten. Jesus muss sterben. Und das hat zutiefst was mit uns zu tun. Es hat was damit zu tun, dass Gott das will. Und warum will das Gott? Weil es der Weg ist, um uns zu retten. Warum ist es der Weg, um uns zu retten? Ja, weil Gott diesen Weg beschlossen hat. Als ich die Frage letztes Mal gestellt habe, warum muss Jesus sterben? Ja, natürlich muss er sterben, damit unsere Sünden vergeben werden. Aber warum muss er dann am Kreuz sterben? Warum will Gott diesen Weg? Das ist der unwahrscheinlichste aller Wege. Es gibt im Alten Testament einen Vers, dass derjenige, der am Baum hängt, verflucht ist. Der Tod an einem Baum, am Kreuz, und das ist nichts anderes für die Juden, das Kreuz wie ein Baum, das ist ein Zeichen vom Fluch. Dort zu enden bedeutet, von Gott abgelehnt zu sein. Warum geht Jesus diesen Weg? Warum lässt er sich anspucken? Warum ist er bereit, zu sterben? Die tiefste und beste Antwort ist nicht, dass es im Alten Testament heißt, es muss Blut fließen, damit die Sünde vergeben wird. Warum steht es da im Alten Testament? Warum hat Gott es so formuliert? Ist das ein Gesetz, was über Gott steht? Nein, das ist ein Gesetz, was Gott formuliert hat. Aufgrund von seinem Wesen, aufgrund von seinem Willen. Warum muss Jesus am Kreuz sterben? Die tiefste Antwort ist, weil er uns liebt. Weil er uns ermöglichen möchte, wieder in der Beziehung zu Gott zu leben. Weil er uns Vergebung ermöglichen möchte. Weil er uns Freiheit schenken möchte. Weil er uns einen Neuanfang schenken möchte mit Gott. Und er trägt dort am Kreuz unsere Schuld. Wie das möglich ist, das können wir gerne in einer anderen Predigt anschauen. Aber das ist es, was die Bibel bekennt. Und auf diesem Weg ist Jesus bereit, alles auf sich zu nehmen, was es beinhaltet. Jesus stirbt verraten, verlassen, verhaftet, verklagt, verhöhnt und abgelehnt. Selbst die Frömmsten lehnen ihn ab. Und die Schrift und die Aussagen Jesu erfüllen sich in seinem Tod. Es ist völlig klar, er stirbt unschuldig. Und er stirbt freiwillig. Der Grund für seine Hinrichtung, die Gotteslästerung, den liefert er ihm selbst. Indem er sagt, ich bin es. Und er ist bereit, diesen Weg zu gehen für uns. Wir werden an der Stelle weitermachen das nächste Mal beim Taufgottesdienst, wenn wir darüber nachdenken, warum stirbt Jesus für mich. Aber für heute möchte ich gerne, dass wir lernen, wenn wir das Kreuz anschauen, dann sehen wir dort das Ergebnis von menschlichen Entscheidungen und menschlicher Schuld. Dann sehen wir das Ergebnis von Entscheidungen, der hohe Priester getroffen hat, Judas getroffen hat, die Jünger getroffen haben. Dann sehen wir aber auch dort den, der freiwillig diesen Weg geht. Und der es aus Liebe geht. Der sich schlagen lässt, sich die Augen verbinden lässt, sich verhöhnen lässt. Unschuldig, freiwillig, bereitwillig. Und Jesus selbst hat gesagt, Lösegeld. Für uns, für euch. Wir gehen den Weg weiter mit Jesus ans Kreuz. Aber wir wollen uns jetzt eine Zeit nehmen, wo wir Gott anbeten. Und ich weiß, dass wir theologisch, dass man dazu noch viel sagen kann. Aber mit dem nächsten Lied stehen wir wieder vor dem Kreuz und wollen einfach uns bewusst machen. Dort hängt der König mit Speichel im Haar und das hat er für uns getan, weil er uns liebt. Wenn wir in die nächste Woche gehen, dann können wir vielleicht dran denken, dass es nicht nur ein auferstandener Jesus ist, der mit uns geht, sondern auch einer, der es aushält, dass wir schuldig werden. Der nicht davonrennt, wenn er angespuckt wird, wenn er verprügelt wird, wenn er ausgelacht wird, wenn er abgelehnt wird. Wir können uns vielleicht immer wieder die Frage stellen, wer ist dieser Jesus für mich? Will ich ihn auch loswerden? Muss er meinen Vorstellungen entsprechen? Oder bin ich bereit, seinen Weg mitzugehen? Darf er der König sein, der er sein soll? Oder muss er das machen, was ich ihm zu sagen sage? Ich will uns in dem Sinn unter den Segen Gottes stellen, dass ich uns auch mit Fragen nach Hause schicke. Mit der Frage, wer ist Jesus für mich? Danke, Herr Jesus Christus, dürfen wir in dieser Woche gehen, in dem Bewusstsein, dass du uns vorangehst, der für uns gestorben und auferstanden ist, der uns liebt und sucht, der das aushält, dass wir unsere eigenen Wege gehen. Und danke, dürfen wir darauf vertrauen, dass du uns vergibst, und uns in deiner Liebe nicht ablehnst, sondern deine Hände nach uns ausstreckst. Danke, dass du es gut mit uns meinst. Und danke, dass du auch bereit bist, für uns zu sterben. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich wünsche euch einen fröhlichen Sonntag. Herzliche Einladung noch in der Cafeteria. Ein paar Originalbirnen aus Wielen zu genießen. Barbara und David haben ihren echt ökologischen Baum geleert, extra für uns. Ihr könnt alles essen, auch die Fleischbeilage.